er ist so beschäftigt und trotzdem hat er Zeit für mich. Und ich finde es schön, dass diese zwei Schwestern von Jesus, von Lazarus, einen Botschafter schicken an Jesus. Das ist sozusagen, sie senden ein Gebet an den Allmächtigen und sagen, den, den du liebst, ist krank. Das soll man als Unternehmer. Es ist immer so schön, wenn wir für andere einstehen und zu Jesus kommen und sagen, mein Freund, mein Bruder, der und der ist im Krankenhaus und er braucht Hilfe. Und Jesus kommt. Das ist das, die Wichtigkeit von diesem Gebet. Aber Jesus nimmt sich Zeit. Er bleibt dort noch 2 Tage und unterrichtet seine Jünger und tut dies und das. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, ah, der Lazarus, der schläft nur. Und die Jünger sagen, ah, wenn er schläft, dann ist er gut, dann wird er wieder gesund. Aber Jesus sagt dann, der Lazarus ist gestorben. Und bis der Botschafter zu Jesus kam, war der Lazarus sowieso schon tot. Und dann muss ich denken, Gottes Uhren ticken anders als meine. Er hat die Macht. Ihm passiert es nicht. Er weiß, was er tun kann. Und er weiß auch, was er tun wird. Wir meinen oftmals, solange noch jemand lebt, da kann man was noch unternehmen. Sobald er tot ist, ist aus. Bei Gott ist es anders. Auch wenn die Person schon tot ist, ist noch immer noch nicht aus. Wir denken oftmals, es ist zu spät. Und er kommt und heilt trotzdem. Die Martha, das ist so ein Charakter, die ist so richtig bodenständig, gell? Die sagt es, wie es ist, vom irdischen Perspektiv. Sie kommt zu Jesus, als Jesus dann kam, und sie kommt zu Jesus und sagt, wärst du hier gewesen, wäre der Lazarus nicht gestorben. Aber du bist zu spät, du kommst zu spät, man kann da nichts mehr machen. Sie wurde gelehrt, dass wenn mal jemand tot ist, dann ist aus. Das ist das, was jeder sagt. Die Demokratie sagt, da ist aus, da kann man nichts mehr machen. Und die ganze Menschheit sagt, ja, da kann man nichts mehr machen. Doch, man kann trotzdem was machen. Und Jesus macht was. Sie weiß, wenn die Unmöglichkeiten ins Spiel kommen. Sie weiß, dass wenn jemand mal tot ist, dann kommt er meistens nicht mehr zurück. Sie weiß, wenn ein Siegel ans Grab gesetzt wurde und die Person vorbei ist. Sie weiß auch, wenn man die Wächter vors Grab stellt und sagt, die kommen nicht mehr. Sie weiß aber auch, wenn dieser tote Leib anfängt zu stinken. Aber Jesus erkennt die ganzen Details. Er weiß, dass er Lazarus gestorben ist, aber er weiß auch, was er tun wird. Jesus hat alles unter Kontrolle, auch der Tod. Er hat die Ewigkeit unter Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle. Und so begraben sie der Lazarus in ein Grab und Jesus kommt 4 Tage später. Und da kommt dann die Martha und die Maria. Der Fäulnisprozess hat schon begonnen. Und Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt ihr, wer er ist. Er sagt ihr, was er tun kann, was Gott tun wird. Er sieht es von der Ewigkeit her. Er ist die Auferstehung für dich und für mich und für alle. Er ist die Auferstehung und das Leben für uns alle. Und er weiß, was er tun wird. Und er ist die Auferstehung immer und ewiglich. Unsere Reaktion ist oftmals so wie die von Martha. Wir sagen, nee, es geht nicht mehr. Da ist ein Siegel drauf und das Siegel darf man nicht brechen. Wir sehen die Unmöglichkeiten. Der Zweifel plagt uns. Die Glaubenslosigkeit macht sich breit. Und wir fragen wirklich, hat Gott wirklich die Macht? So, wir sind wie die Martha, habe ich mir gedacht. Wir machen unsere Erfahrungen und so sind die Erfahrungen und es ändert sich nichts. Und so kommen wir zu Gott und sagen, wir wissen, was Wahrheit ist. Und Gott sagt, wirklich, weißt du, was Wahrheit ist? Ich weiß aus Erfahrung, was die Wahrheit ist. Wir sind die Experten. Und wir sagen Jesus, wie er es zu tun hat. Er ist tot, er stinkt. Er kommt nicht mehr. Unmöglich. Und Jesus, seine Reaktion ist ganz anders. Er sieht da die Martha. Und die Weine, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten. Und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesus Augen füllte sich mit Tränen. Das ist der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Aber das ist eine Aussage von Gottes Schmerz täglich mit der Menschheit. Ich fände es interessant, wie es hier beschrieben wird. Erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Warum wird er zornig? Warum weinte er? Er ist zornig, weil der Teufel die Menschheit den Glauben geraubt hat. Er ist zornig mit der Sünde und der Krankheit und der Not. Er ist zornig, dass die Leitung es immer wieder präsentiert. Man kann nichts mehr machen. Er ist zornig, dass die Menschheit nur die Unmöglichkeiten sieht. Er ist zornig, dass Gott nicht geglaubt wird. Dass wir nur das Siegel sehen und diese Wachen vorm Grab. Und warum weinte er? Er weinte, weil sein Vater im Himmel auch weinte. Jesus erlebt ja so eine enge Beziehung mit Gott, dass Gottes Schmerz sein Schmerz ist. Und Gott weinte an diesem Moment. Er sieht seinen Vater, dass sein Vater weint und er weint auch und denkt, Leute, glaubt doch. Dieser Zweifel, dieser Glaubenslosigkeit. Wie wenig vertrauen wir auf Gott, der alles kann. Wie irdisch wir sind. Wir denken nur an hier und jetzt und glauben, sehen's nicht von der Ewigkeit her. Wir sehen die Unmöglichkeiten, wir sehen die Krankheit, wir sehen die Sünde, wir sehen die Hoffnungslosigkeit. Und deshalb weint Jesus. Und ich denke oftmals, mich wundert es, wie Jesus sich über der Gemeinde heute fühlt, wenn er die Gemeinde anschaut. Nicht nur die Menschen von Schwenningen, sondern auch die ganze Gemeinden in Deutschland. Ob er auch weint, weil wir so hoffnungslos sind, dass der Tod seinen Weg hat, die Verlorenheit der Menschen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich weiß, was ich tun werde. Ich bin deine Ewigkeit. Wer Jesus hat, der hat die Ewigkeit. Ich bin dein Himmel. Jesus, er ist der Himmel auf Erden, jetzt und hier, in jedem von uns. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin die Antwort auf alle deine Fragen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Finde ich interessant. Das ist der Vers, der folgt. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Ich brauche jetzt doch noch ein Tempo. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Das ist das, was die Juden an Jesus sehen, wie er den Lazarus lieb gehabt hat. Aber es stimmt nicht. Jesus hat jeden Einzelnen von ihnen lieb. Er weinte wegen jeden Einzelnen, weil er uns so sehr liebt. Jesus will auch deine Auferstehung. Er will dein Leben. Er will Leben der Fülle, dass du das hast. Er will, dass du ewiges Leben hast. Leben ohne Ende. Das schenkt er. Und er schenkt es heute. Jesus liebte. Er liebte. Er liebte. Alle. Nicht nur die Menschen damals, sondern auch hier, heute, hier und jetzt. Er liebt dich und er will das Beste für dich. Dann gehen sie ins Grab. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Sie gingen ins Grab. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Unser Unglaube. Nicht nur die Unglaube von diesen Jüngern und von diesen Menschen, die damals lebten, sondern auch unser Unglaube hier und jetzt. Wir sagen oftmals, Gott kann es nicht. Gott wird nicht helfen. Er lässt uns in unsere Schwachheit, in unserer Sünde, in unserem Tod. Aber nein, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir glauben, dass er die Wahrheit, die Auferstehung und das Leben ist, dann beschenkt er uns. Nichts ist wahr, wir meinen, wir sind Experten der Wahrheit, aber da müssen wir erst mal Gott fragen. Er kennt es viel besser. Gott schickte Jesus in diese Welt für dich und für mich, damit wir Leben haben. Das sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, und Jesus bezahlt den Preis, dass du das Leben hast und die Auferstehung hast. Er hat die Kontrolle, er hat die Macht. Und dann sagt er, rollt den Stein zur Seite. Da kommt wieder der Martha. He? Da kommen wieder unsere Gedanken. Nee, Moment mal, da stinkt's. Da kommt der Tod raus. Pass auf. Brech das Siegel. Zerstöre das Gesetz. Das ultimative Gesetz, das Gesetz des Menschen. Zerstöre es. Rollt den Stein zur Seite. Martha natürlich wieder. Sie ist so natürlich so. Irdisch so. Bodenständig, sagt man, gell? Sie weiß es. Sie ist ein Experte. Sie weiß, dass da was rausstinkt. Da hat es, nein, da kann man nichts machen. Da kommt ein bösen Geruch, da kommt der Tod raus. Und dann sagt Jesus was ganz Interessantes, was zu jedem von uns zu Herzen nehmen soll. Das sagte Jesus zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Moment mal, ist der falsche Vers. Aber Jesus sagte zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das Gleiche sagt er zu uns auch hier und heute. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus ist nicht umsonst verärgert. Er hat guten Grund. Er sagt zu Martha, du bist in Gottes Weg. Geh mal zur Seite, dass Gott mal machen kann. Was stellst dich ihm im Weg? Und willst es so, wie es du gern hättest. Wenn du glaubst, da wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wälz den Stein zur Seite, brech das Siegel, öffne das Grab und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber nicht nur für den Lazarus, nicht nur für Maria und für Martha, nicht nur für diese Leute damals, heute und jetzt. Da wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Halleluja. Wisst ihr, was das bedeutet? Halleluja. Halleluja ist so ein Wort. Halal ist sozusagen eine Feier. Wenn du eine Hochzeitsfeier hast, dann ist das ein Halal. Und das Wort Halleluja heißt, wir feiern Gott. Halleluja. Denn Jesus hat den Lazarus vom Tod auferweckt. Wenn du glaubst, dann wirst du sehen. Wir kommen zurück zu Jesus' Grab damals. In Matthäus Kapitel 28. Was sehen wir, wenn wir in das Grab reingehen? Der Stein ist schon zur Seite gewälzt. Wir sehen da Kleider. Wir sehen da, dass da mal jemand war. Aber der da drin war, der ist weg. Jesus hat den Tod überwunden. Er hat auch unseren Tod überwunden. Und er bricht das Siegel auch in unserem Leben. Und er tut die Wächter zur Seite. Und er setzt uns frei und er gibt uns Leben. So wie er damals Lazarus vom Tode auferweckt hat, so tut er es auch bei uns. Und Jesus bringt dieses Beispiel, damit wir glauben, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Da rief Jesus mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und wisst ihr, der Name Lazarus, den kann man rausmachen. Da kannst du deinen eigenen Namen reinsetzen. Weil das ist das, was Jesus sagt. Holger, komm raus. Mark, komm raus. Hans, komm raus. Ich schenke dir das Leben. Und er ruft auch heute noch. Er ruft heute noch. Und er ruft uns bei Namen. Und er sagt, ich setze euch frei. Ich gebe euch das Leben, euch das Leben. Ich gebe euch die Auferstehung, dass ihr nie wieder sterben werdet. Ihr sollt die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Paulus hat es erlebt und er sagt in 1. Korinther, Kapitel 15, und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, wie in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Ich habe das ewige Leben. Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Du hast ihn verloren, weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Halleluja. Und so will ich zum Schluss kommen und ich will bitten, dass wir noch miteinander aufstehen. Ich will noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du Jesus auferweckt hast von den Toten. Und diese Auferstehung gilt auch mir. Ich danke dir, dass du uns diese Auferstehung klar vor Augen stellst, damit wir auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich danke dir für deine Güte, für deine Treue, für deine Liebe. Ich danke dir für das, was du getan hast, so viele Jahre. Und was du jetzt heute noch tust in uns. Ich danke dir, du bist gut. Amen.